Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod.
Eine Serie auf Netflix begeistert momentan Menschen, die sich gerne mit Profiling auseinandersetzen und mit dem Analysieren von Serienmördern, speziell in den USA, wo das Ganze über Jahre lang hinweg eher weniger Beachtung fand und irgendwann mal wenige Leute sich darüber Gedanken gemacht haben, wie man diese grausamen Taten analysieren könnte, diese Menschen, und möglicherweise sogar ein gewisses psychologisches Früherkennungssystem zu erstellen, indem man so viel wie möglich Informationen durch Interviews mit bereits inhaftierten Serienmördern zu führen und daraus eben Informationen zu gewinnen, die Prävention begünstigen. Und das ist ganz gut gelungen, und zwar mit der Serie Mindhunter, die seit 2017 jetzt in der ersten Staffel und in einer zweiten Staffel produziert ist und mit großen Namen auch gerade bei den Regisseuren wirbt. Und zwar ist David Fincher in 6 Episoden insgesamt bei beiden Staffeln aufgeführt. Und das ist durchaus auch erkennbar, da kommen wir aber noch später mal dazu. Dem Ganzen zugrunde liegt ein Buch, das von dem Ermittler des FBI geschrieben wurde in Co-Autorenschaft, der hier die Titelfigur spielt, allerdings anders heißt. Und der Tobel, der gerade neben mir sitzt, hat sich dieses Buches angenommen und hat auf jeden Fall einen guten Vergleich mit Serie und Buch anzubieten. Und vielleicht fangen wir einfach mal damit an, dass die titelgebende Figur ist ja der Holden Ford, gespielt von Jonathan Groff. Und aber eigentlich heißt die Figur ja im Historischen John Douglas. Möchtest du erstmal was zu John Douglas und auch zu dem Buch erzählen?
Also das Buch heißt Die Seele des Mörders, im Original Mindhunter, und ist ein Rückblick auf die 25 Jahre der FBI-Spezialeinheit, die er aufgebaut und begleitet hat. Es hat viele Wurzeln natürlich, da ging es von Sexualverbrechen, Psychologie und so weiter und so fort. Das waren so kleinere Mini-Abteilungen, die wenig Beleuchtung fanden und wenig Geld bekommen hatten. Und da hat das gebündelt, hat sich Fachleute zusammengeholt und mussten von null anfangen, weil auch keine Basis da war. Und es ging jetzt nie primär um Serienverbrechen, sondern es ging darum, Straftäter eher dingfest zu machen, bevor sie den Serienweg gehen oder zum, wie es am Anfang hieß, bei Mindhunter in der Serie zumindest, als Sequenzmörder durchzustarten.
Eine Art Minority Report der Frühzeit.
Ja, so kann man das ungefähr bezeichnen. Und es war halt sehr, sehr steinig, beschreibt er auch gut in seinem Buch, dass halt wirklich die Obrigkeit damals halt durch das FBI verhindert, dass halt man damit nie klar kam. Also es war halt so, wir sind die Sheriffs in der Stadt, wir werden gerufen, wir gehen rein, wir machen die Täter dingfest. Psychologie, Sexualität, also das wurde ähnlich mit der Kneifzange angefasst wie das Sexualleben der Briten. Und von daher war das halt ein sehr, sehr schwieriger Schritt, vor allen Dingen den Chefs klarzumachen, dass Finanzen braucht und dass es Zeit braucht.
Das finde ich ja, in der Serie wird das auch beides sehr gut herausgezogen. Zum Beispiel, als man mit dem Vorschlag kommt, dass man ja diese kleine Taskforce gründen könnte, die eben das Profiling macht, das gesagt wird, ja, was fällt Ihnen eigentlich ein? Was glauben Sie, was wir die letzten 40 Jahre gemacht haben seit Dillinger, dass wir hier untätig sind oder unfähig sind zu ermitteln, und jetzt kommen Sie hier mit irgendwelchen Methoden und lassen uns alle alt aussehen, dass die schon sehr beleidigt waren. Und das andere ist eben auch, dass auch diskutiert wird hin und wieder, welche Wörter man ja dann auch in Interviews verwenden darf, die ja aufgezeichnet werden, also auch zugänglich sind für die FBI-Agenten und auch vielleicht zu Lehrzwecken mal abgespielt werden, dass man dann eben sowas wie Fotze, Arschloch oder ähnliches oder noch viel, viel banalere Sachen, Penis oder was weiß ich was, überhaupt nicht sagen darf, genau. Und wieder teilweise gefeilscht wird, welche Wörter man denn verwenden darf, um auf den sehr, sehr doch auch unflätigen Duktus der Serienmörder eigentlich zu reagieren, um mit ihnen auf eine verbale gleiche Höhe zu kommen, die man ja braucht, um mit solchen Menschen, genau, zusammen sich zu unterhalten.
Die Liste gab's auf jeden Fall, und das war halt, die Liste war ja vorrangig dafür gedacht, in der Bürokratie, dass die Protokolle schön sauber sind, damit die Dame, die das gegenliest, keinen Schock kriegen, wenn dann halt eben eine sehr blumige Sprache da drinnen zum Vorschein kommt und nie erschüttert wird in ihren Grundfesten. aus der Zeit stammen, sondern es ist noch sehr, sehr brüde, ist aber letztendlich der Straßenjargon ist halt nun mal ein anderer und da musste viel umhergetrickst werden, hat er auch schon geschrieben.
In der Serie wird es ja auch dadurch symbolisiert, dass Holden Ford, der ja auch immer Anzug, alles ganz schick und sieht auch gerade wie von Yale frisch geschlüpft aus, und sich dann aber als Partnerin, also als Sexualpartnerin, als Lebenspartnerin eine sehr alternative Frau sucht, die ihn erstmal in die Kunst der Liebe einführt, möchte man mal so sagen. Und auch mit Oralverkehr und ähnlichen Sachen, die er, mit denen er nichts vorher Berührung hatte, eben ihn eigentlich auftaut. Und das merkt man auch, dass er gerade auch dadurch immer freizügiger auch in seinen Argumentationen wird.
Das ist aber das Witzige an der ganzen Sache. Das ist Fake. Das ist Drehbuch. Im realen Leben hatte John Douglas auch natürlich Frau, Kinder und allen drum und dran. Sie war aber eine Grundschullehrerin und er war schon mit ihr zusammen, bevor er zum FBI gegangen ist. Das sind halt so die kleinen Unterschiede. Man muss halt natürlich in der Serie das Ganze ein bisschen interessanter machen, weil letztendlich das Privatleben relativ unspektakulär ist. Also er hatte jetzt wenige Höhen und Tiefen gehabt. Was dann eher so reingeht, ist, dass er dann, glaube ich, ein oder zweimal wirklich einen Burnout hatte in der Zeit. Kommen wir dann auch mal später drauf
zu sprechen. Das sieht man am Ende der ersten Staffel dann genau, ganz krass.
Dass er einen Hirnschlag hatte, dass er kaputt gegangen ist. Weil zum Teil hatte er parallel 150 Fälle auf dem Tisch gehabt, was die Serie noch nicht mal ansatzweise irgendwie zeigt. Und er war permanent im Flieger und nur noch am Schreiben und die Familie vernachlässigt. Und das war schon wirklich eine sehr, sehr harte Zeit. Und das FBI hat einfach kein Geld locker gemacht. Also er hat gesagt so, er will jetzt nicht schimpfen, also im Buch, er will jetzt nicht schimpfen aufs FBI, aber es war eine ziemlich beschissene Zeit und beschissenen Chefs so.
Zumal man jetzt auch sagen muss, diese 150 Fälle, was auch immer, das ist ja nicht nur damit verbunden, dass er viel unterwegs war, sondern eher auch die Inhalte. Man sieht sich ständig Fotos an von Tatorten, von zerstückelten Menschen, geschändeten Frauenleichen und ähnlichen. Und wenn man irgendwann das alles im Kopf drin hat und die Augen zumacht und das immer noch sieht, dann ist es natürlich sehr wohl vorstellbar, dass irgendwann mal der Schalter umgelegt wird und Feierabend ist für den Körper und für den Geist. Neben Jonathan Groff als dessen Partner, der in der Serie Bill Trancher ist, tritt Holt McCallany auf. Ich finde den sehr passend. Er spielt so ein bisschen den älteren, vernünftigeren und im Gegensatz zu Ford, der dann noch ein bisschen aufbrausend ist gegenüber der Chefetage und sagt, ja, wir müssen jetzt hier neuen Wind machen, wir brauchen Revolution in der Ermittlungstaktik, und er ist noch so zwischen alten Schlag und aber auch durchaus der Revolution nicht abgeneigt, aber hält so immer die Bälle ein bisschen flach, und er wird auch ernst genommen von der Chefetage und ist so das Bindeglied zwischen dem Neuen und dem Alterkömmlichen. Ich finde, er macht das ganz gut. Ich mag ihn an der Stelle als Schauspieler.
Der ist halt sehr, sehr geerdet. Also das kriegt man dann mit, wenn die ihre Vorträge machen in den Police Stations quer übers Land verteilt, über Prävention, dass er dann wirklich als Bindeglied fungieren muss. Er muss den Jüngeren ein bisschen zügeln, weil er sagt, hier sind einfach ganz normale Officers, die sind ständig im Einsatz, die sind ständig an der Basis und die haben einfach andere Erfahrungswerte und die kennt sich mit sowas nie aus, weil sowas einfach, ich meine, wie er auch schon im Buch schrieb und auch in der Serie auch gesagt wird, den Serienmord in Anführungsstrichen, den gab's schon immer. Er wurde bloß einfach relativ spät entdeckt, eigentlich mit dem ersten Fall des FBIs. Das war damals der Serienmörder Ed Gein, den man damals gefasst hat, der die Blaupause für Texas Chainsaw Massacre, Hannibal Lecter, Leatherface und so weiter und so fort. Diese ganzen
Psycho,
diese ganzen Gestalten. Er hat Frauen quasi entführt, hat sie gehäutet, der hat daraus Kleidung hergestellt, Möbel hergestellt, der hat sie gegessen, hat mit seiner mumifizierten Mutter zusammengelebt in einem Haus im Wald, der hat die quasi geschlachtet wie Schweine und ausbluten lassen. Der war wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Und wo Ed Gein gefunden wurde, war aber noch nie der Punkt da, was man sagen kann, okay, es gibt solche Leute, die machen das mehrfach. Und die machen das nie aus einem reinen Kapitalverbrechen heraus. Ich bin irgend so ein Straßenräuber, erschieß Person X, weil ich an sein Geld will, sondern die haben andere Motive, Passionen, Triebe, die befriedigt werden müssen. Und damit gerade in der Zeit in den 40er, 50er, 60er Jahren, wo einfach die Prüderie herrschte, da war einfach sowas unvorstellbar. Da war die Frau das Heimchen am Herd und die Hollywood-Schaukel und gepflegter Garten und da wurde Picknick gemacht und alles war in Pastell, so wie man sich hier Pleasantville vorstellt, im besten Fall. So sah das aus und genauso hat man eben auch gedacht. Das sind Perverse, das sind Monster, das kann kein Mensch gewesen sein.
Das mit den schönen Pastelltönen und so weiter ist ganz interessant, weil die Serie optisch einen sehr direkten Look wählt, der eigentlich dieser ganzen Werbeplakat-Schönheit und Idylle eigentlich was anderes hinsetzt. Und zwar sieht man, das finde ich sehr beeindruckend am Production Design, wirklich Straßenzüge, man hat vermutlich lange gesucht oder vielleicht gibt es ja bekannte Viertel, wo man einfach dann immer hingeht, die wirklich, man vermutet, heutzutage sind sie sehr gut, mit möglichst wenig digitaler Technik hinten raus. Man kann sich schon vorstellen, also man kann sich kaum vorstellen, dass es solche Straßenzüge überhaupt noch gibt. In irgendeiner Kleinstadt, irgendwo in Pennsylvania oder sonst wo, ein Straßenzug von Arbeiterhäusern, die wirklich so runtergekommen sind, wirklich eine ganze Straße als Kulisse dient. Und das hat man auch häufiger, dass man an Orten ist, in Ortschaften, die so diesen ganzen Rustbelt abdecken, dieses Industrieversager, sag ich mal, die dann irgendwann nichts mehr zu tun hatten und dann eben dementsprechend aussahen. Und das finde ich zum Beispiel auch wieder an Production Design und natürlich auch an der gesamten Ausstattung ist der Film sehr anspruchsvoll für sich. Er nimmt das, ohne es aber eben in den Vordergrund zu schieben. Es ist kein Kostümfilm, es ist kein Ausstattungsfilm. Es geht um die Inhalte, aber ringsrum ist es sehr glaubwürdig gestaltet.
Ja, es hat fast was von einem Art Doku-Spielfilm. Man muss ja dazu sagen, es ist ja relativ entsättigte Farben. Also gerade wenn sie halt viel im Stadtbild unterwegs sind, gibt's wenig grelle Kontraste irgendwie drin. Es wird alles ja rausgenommen, wo man ja dann auch beim Stil Finchers sind. Die Initialzündung für Mindhunter ist ja letztendlich Zodiac. Und das spiegelt sich in der kompletten Serie ja wieder. Im Look, im Stil, im Tempo vor allen Dingen. Und wer jetzt irgendwie eine stringente Handlung erwartet, mit Anfang, Mittelteil, Ende und da wird eine Story erzählt, ein Plot erzählt, der ist bei Mindhunter eigentlich falsch. Man kriegt halt eher so eine Art Werdegang mit, wie sich einfach eine Institution entwickelt hat und wie man so die ersten Erfolge feiert und wie man vor allen Dingen die Leute mal kennenlernt und die Protokolle mal hört, was diese Serienmörder mal von sich gegeben haben. Also, und wie die gedacht haben. Das ist eigentlich so das Interessante.
Diese Interviews nehmen auch sehr viel Zeit in Anspruch in der Serie. Dort werden verschiedene Täter in Gefängnissen besucht und dann wird das alles auf Tonband aufgenommen. Das Tonband ist ein wichtiges Utensil. Das wird man vor allen Dingen im Vorspann immer wieder in der Serie sehen, die sich auch Zeit lässt. Hier wählte man einen durchaus für eine Serie ausgedehnten Vorspann, wo eben die Titel, also die Credits genannt werden und man sieht dort sehr ästhetisch, kann man sagen, es könnte ein Werbefilm sein für ein Tonbandgerät und wie eben die Rollen eingelegt werden und alles hergerichtet wird. Davon verabschiedet man sich auch schnell. Man steigt dann irgendwann auf MC um, weil es einfach das umgänglichere und kleinere Medium war. Und dann gibt es auch noch diesen tollen Moment, wo man dann der Meinung war, man hätte doch mal irgendwie das Ganze auf Video aufzeichnen sollen, weil ja auch bestimmte visuelle Sachen passiert sind bei diesen Interviews. Auf jeden Fall nimmt der Film sich sehr viel Zeit für diese Interviews, die dann sehr nüchtern sind. Also es ist Frage-Antwort, es ist ein Interview. Und eben natürlich, was die Serienmörder wiedergeben, ihre unheimlichen Taten, natürlich in einer vollkommenen Gelassenheit, weil es für die auch einfach nichts, das ist Alltag für die, so wie sie sich benehmen. Und das ist schon ziemlich mit vielen guten Darstellern besetzt, die dann wirklich diese Serienmörder darstellen, wie wirklich der nette Nachbar von nebenan, so wie es eben oft auch ist. Es sind ganz ruhige Typen, die nicht groß auffallen. Im Hinterhof haben sie dann irgendwelche Katzen gekillt als Kinder und irgendwann werden daraus eben Menschen, Mütter, Geschwister oder Fremde. Und das, finde ich, haben sie sehr gut gemacht und es kommt auch eben da nicht zur Langeweile, sondern weil diese Dialoge schon sehr fesselnd sind, gerade auch durch das Spiel.
Man versucht ja schon, dem Zuschauer Täter zu präsentieren, die sich schon unterscheiden, dass es halt eben spannend bleibt. Also wenn man halt sowas nimmt wie ein Edmund Kemper, der ja so eine Art freundschaftliche Beziehung aufbaut zu Holden Ford, der sehr eloquent gebildet ist, sehr ruhig, eigentlich wie so ein friedlicher Riese von nebenan und wo vielleicht die Nachbarn sagen, so, ja, der ist ein bisschen schrullig, aber hat halt faustdick hinter den Ohren und da ist Kontrast zum Beispiel halt sowas wie Richard Speckhardt, der innerhalb eines Abends in einem Mädchenwohnheim einbricht und dort einfach mal Mädchen als Geisel nimmt und der ist einfach ein Proll, der hält sich für eine ganz große Nummer, ist aber ein ganz kleines Würstchen und tut's aber halt mit Brutalität überspielen. Und letztendlich kriegt man es dann auch halt durch das Buch in geballter Form mit, durch die vielen Fälle, die da drinnen beschrieben werden, dass man dann irgendwann mal so Richtung Buchende geht, dass man dann schon wirklich so, okay, jetzt haben sie gerade Fall X und da kann man dann schon selber anfangen, okay, der Täter hat bestimmt so getickt, manchmal bewahrheitet sich sogar, das ist schon sehr interessant und vor allen Dingen, dass man einen Schauspieler gefunden hat, die den originalen Serienmördern auch wirklich in Persona sehr, sehr ähnlich sehen.
Im Beispiel des Edmund Kemper ist das Cameron Britton, der ihn gespielt hat. Da gibt es dann auch noch eher Kontakte, weil dort zum Beispiel, wie du schon sagtest, diese persönliche Beziehung, die sich Kemper eigentlich wünscht mit Holden Ford, die auch tatsächlich umsetzt, indem er ihn irgendwie als ersten Vertrauten bei Unglücksfällen irgendwie für sich eintragen lässt, was dann auch noch zu einer Begegnung der etwas besonderen und vor allem schwierigen Art führen wird gegen Ende der Serie. Und das ist dann natürlich auch schön, dass man sich den Anspruch hat, als Serie so zu handeln. Wobei das immer dann die Frage ist, inwieweit kann man das jetzt noch also die Serie verherrlicht es nicht, das möchte ich dazu sagen. Also die Serie verherrlicht nicht Serienmörder und was sie getan haben. Da gibt's jetzt auch wieder gerade mit der Manson-Familie das Problem, wo viele sagten, ja, wenn Tarantino jetzt einen Film drüber macht, keiner wusste erstmal genau, was das wird, aber wie kann man das nur machen und so weiter. Es kommt ja auch immer drauf an, wie man es darstellt.
Ja.
Und ich denke auch nicht, dass dort irgendeine Form der Verherrlichung stattfinden wird. Wobei gerade in den USA Serienmörder, das ist ja ein eigenes Business, da kann man ja Tassen kaufen und T-Shirts und richtige Fanartikel von seinem Lieblingsserienmörder, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist ja.
John Douglas hat auch Manson interviewt. Und Manson hat dann auch irgendwann gesagt, es gab dann einen Punkt, dem ersten Mord an Sharon Tate, ist das Ding aus dem Ruder gelaufen. Weil danach ist dann dieses große Massaker passiert, wenige Tage später, wo er dann gar keinen Einfluss mehr drauf hatte, weil sich die komplette Gruppe selbstständig gemacht hat. Und er gesagt hat so, okay, ja, ich musste jetzt einfach irgendwie mitmachen. Der Typ war ein Loser gewesen, der kriminell war in der Jugend. Dann kam der Summer of Love, der hat sich ein bisschen LSD eingeschmissen, hat sich mit einer Gitarre irgendwo hingesetzt und hat so ein bisschen einen auf Wanderprediger gemacht und dadurch hat er diese Gruppe um sich bilden können von Leuten, die auch gerade auf Selbstfindungstrip sind und dadurch ist das Ganze halt geendet in Sexorgien, Leute waren eingefällig, das ist ungefähr
so wie Guru-mäßig,
ja, viele so Guru, Sekte. Ja genau, Guru, das war ja damals die große Zeit.
Die Glorifizierung ist also da auch ganz schön problematisch, wenn ich mir das so anschaue, das ist ja schon popkulturell, was da teilweise betrieben wird in den USA, eben wo ich sagte, mit diesem Merchandise-Geschäft. Was für mich ja auch immer, wenn ich jetzt nochmal abschweife, gipfelt in der Figur des Freddy Krueger, die ich immer sehr, sehr schwierig sehe, weil er eben verherrlicht wird, gerade auch in der Filmreihe, auch dann irgendwann als witziger Cartoon-Typ, der rumspringt und Jump'n'Run und da nebenbei noch ein paar Kids abschlachtet, aber vom Grund her man eben auch immer wieder daran erinnern muss, dass er ein Kinderschänder ist. Er hat Kinder getötet und misshandelt, woraufhin er eben in die Hölle gefahren ist. Das darf man eben nie vergessen und das ist eben schwierig, da ist irgendwie so diese Grenze verloren gegangen, dass er heute eben auch gerne in Rap-Videos auftaucht oder zitiert wird mit seinen lustigen One-Linern und aber niemand wirklich darüber nachdenkt, dass er eigentlich eines so schweren Verbrechens in dem Film fiktiv beschuldigt ist und auch das getan hat.
Das ist ja eben der große Vorteil dieser Serie, wo du sagtest, dass die nie glorifiziert. Es ist alles sehr nüchtern erzählt. Zum Teil sehr eine sehr bedrohliche Atmosphäre wird aufgebaut. Das ist alles sehr nüchtern, sehr, sehr trocken. Es ist sehr, sehr traurig, was man da zum Teil sieht. Die Serie ist aufgebaut in die Verhöre, die 50% der Serie einnehmen und halt Fälle, die sie nebenher bearbeiten und wo sie halt versuchen, die Täter zu fassen. Wo man halt aufgrund der Protokolle, die man hat, daraus schon Nutzen zieht, wie man auf die Leute einsteigen kann, was man dann auch sehr gut sieht, wie dann langsam so eine Synergie entsteht zwischen den beiden, was am Anfang noch so ein bisschen eckig ist und dann langsam so vorgeht, der eine macht den Good Cop, der andere macht den Bad Cop, dass man einfach die Leute mit Wörtern und mit Phrasen zuschmeißt, bis die über ihre eigenen Worte stolpern und sich einfach verraten. Also das ist schon sehr gut gemacht.
Zumal sie eben auch eine sehr gebildete Sprache benutzen und eben die Täter, es gibt ja das eine Beispiel, wo die auch in so einem Dorf sind, wo die dann draußen vorm Haus im Hinterhof Müll halten, ein Szenario, jemanden befragen und der hat einfach überhaupt keinen Plan. Der mutmaßliche Täter. Und der versteht auch gar nicht teilweise, was die da sagen, weil er so eine Universitätssprache oder wie auch immer man das nennen möchte, gar nicht versteht. Weil er eben seinen Slang hat und damit gar nicht und total überfordert ist und dann auch eingeschüchtert und dann auch irgendwann einknickt.
Die fangt den an, dann halt mit bestimmten Formulierungen zu triggern, was halt wunderbar klappt. Also den langsam mürbe machen.
Genau. Und das sind so Sachen, die mir dann auch, mir fällt da jetzt ganz spontan auch noch diese The Shield ein, die ja sehr viele verschiedene Charaktere verfolgt in ihren Ermittlungen. Und da geht es eben nicht nur um Vic Mackey, dem großen bösen Kampfhund, sag ich mal, der die Gangster mit deren eigenen Methoden schlägt, sondern es gibt ja auch noch den Detective Wagenbach, der eben genau auch auf diesem Profiling-Niveau versucht, seine Verdächtigen herauszulocken, da oft gerne belächelt wird, weil er eben auch in diese Rolle steigt und von wegen, naja, neulich war ja auch von meiner Tochter, er hat keine Kinder, aber er sagt dann so, er schafft so eine Fantasien, weil zu Hause hat ihre 14-jährige Freundin dabei gehabt und die sind ja ganz schön heiß und so. Und er begibt sich eben dann, versucht sich in diese Welten reinzufummeln, finde ich, wer sich gerade auch für das Thema eben interessiert, der wäre auch Passagen von The Shield sehr interessant, weil sich dort auch viel Zeit gelassen wird in den Ermittlungen und den Interviews von Wagenbach mit den Verdächtigen. Das fiel mir jetzt gerade noch dazu ein.
Ansonsten kann man noch sagen, da es keinen übergeordneten Plot gibt, also es gibt so einen leichten roten Faden, der immer so jede Folge für ein paar Sekunden oder ein, zwei Minuten aufgegriffen wird, indem wir einen Herrn einer Sicherheitsfirma begleiten, auch komplett unkommentiert, ohne große Dialoge. Man sieht ihn halt im Arbeitsalltag, aber man merkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Hier geht's speziell um den BTK-Mörder. BTK steht für Bound, Torture and Kill, der über viele Jahre hinweg gemordet hat, auf sehr bestialische Art und Weise. Und der war aber sehr, sehr sauber, der war sehr ordentlich, der hat sich vorbereitet, was dann letztendlich dahin führt, die meisten Fälle, die hier gezeigt werden, oder viele Fälle davon, gehören ja zu den unorganisierten Mördern, die irgendwann im Chaos enden. Und dann gibt's halt den organisierten Serienmörder, der alles aufs Genaueste durchrechnet, abwägen kann, falle ich jetzt auf, kann ich das wagen? Und der wird ihm begleitet. Und er nimmt schon Kontakt auf innerhalb der Serie mit Quantico oder mit den Polizeibehörden, indem er Briefe verschickt, die aber einfach verpuffen, weil es einfach noch keiner auf dem Schirm hat. Und das ist halt schon sehr interessant und ich bin gespannt auf die zweite Staffel, ob man da genauer drauf eingeht und ob dann halt noch solche anderen Persönlichkeiten wie Jeffrey Dahmer mit reinkommen.
Halten wir also fest, es geht bei Mindhunter um eine sehr interessante Serie im Bereich der Kriminalgeschichte, die sich Zeit lässt zu erzählen. Die verschiedenen Regisseure sind gut miteinander abgestimmt. Die Serie unterscheidet sich inszenatorisch nicht wahnsinnig maßgeblich voneinander. Es ist ein guter Grundton da, der sich hält. Es sind sehr talentierte und engagierte Schauspieler in allen Bereichen, in allen Rollen zu sehen. Und visuell ist die Serie auch sehr stark, wenngleich sie sich natürlich effekttechnisch sehr zurücknimmt und eben nicht durch Technik, durch Kamerablickwinkel auffallen möchte, sondern durch Inhalt und Dialoge, die auch sehr gut geschrieben sind. Von den, also sind ja mehrere Autoren beschäftigt an der Serie. Und somit ist Mindhunter eine Serie, wo man sich auch auf die zweite und was auch immer noch kommen sollte, Staffel freut. Und die wir von Deep Red Radio in dem Fall sehr wohl empfehlen können.